Ja, das ist das Thema für heute. Dankbarkeit ist eine Haltung. Habt ihr noch nie gehört, ne? Doch, ihr habt das schon gehört und ihr wisst es. Aber es ist so mit den Haltungen in unserem Leben, dass wir sie immer wieder einüben müssen, damit sie eben auch gehalten werden. Nein, damit sie unser Leben halten. Und wir uns daran halten können. Dankbarkeit ist eine Haltung Gott gegenüber. Wir kennen es ja, so Menschen gegenüber. Es gibt so Situationen, da geht einem das Herz auf. Wenn man das gar nicht so erwartet, wie vor ein paar Wochen ist es her, dass unsere kleine dreijährige Enkelin, ich habe sie nach dem Essen aus ihrem Stuhl herausgeholt und dann sagte sie: Danke, Opa. Und weil ich so überrascht war, weil ich das nicht erwartet habe in diesem Moment, ist das einfach so, dass das unwahrscheinlich tief geht, wenn jemand an der Stelle Danke sagt. Das Spontane. Aber eben, das kommt ja irgendwo auch her. Ich habe es euch schon mal erzählt, ihr kennt den Witz von der Mutter, die eben in den Metzgerladen geht und der Junge kriegt ein Stück Wurst und sie animiert, will ihn mir animieren und sagt: Was sagt man? Sagt der Junge: Noch eins bitte. Nein, sie wollte natürlich was ganz anders, ne, was er sagen soll, aber es ist diese Haltung. Die Geschichte, die ich mitgebracht habe und die ich euch jetzt vorlesen will, ist eine, die habt ihr vor ein paar Wochen, nein, es sind schon Monate her. Da hat zuletzt im letzten Jahr hat der Thomas Flügel darüber gepredigt. Ich war nicht dabei und trotzdem habe ich, als ich jetzt an diesen Text kam in meiner Serie Lukas, habe ich gedacht, soll ich es einfach überspringen, weil ihr da ja alle noch wisst, wie das war da vor 9 Monaten? Und da dachte ich, nein, wenn ich an mich denke, ich weiß eben nicht mehr genau, was ich da vor 9 Monaten gepredigt habe. Dann dachte ich, ich nehme es einfach mit hinein. Jetzt guckt ihr gerade nach, genau, wann das genau war. Ja, ich lese uns diesen Abschnitt. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Die blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme und warf sich vor Jesus Füße nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagt er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir wollen uns diesen Abschnitt heute nähern, eben durch die Akteure, die wir hier in dieser Geschichte miterleben und wollen sie uns ein bisschen einzeln anschauen. Da ist zunächst der Leidende. Lepra. Das war und ist eine schlimme Krankheit. In unseren Gegenden gibt es die nicht mehr so häufig. Aber Unsere jüngste Tochter hat mal vor einiger Zeit einen Einsatz in China gemacht, während der letzten, nee, es ist jetzt schon die vorletzte Olympiade. Und da ist sie so in ein Dorf gefahren, wo das ganze Dorf nur bewohnt war von Leprakranken und von Einzelnen, sehr Einzelnen, die dort diese Leprakranken versorgten. Es ist eine schlimme und dabei eine ansteckende Krankheit, die sich in der Haut zeigt und die sich dann weiterbildet in der Weise, dass Verstümmelung geschieht. Und weil es ansteckend ist, ist man ausgeschlossen von den anderen. Damals hatte sie eine Anzeigepflicht. Ich weiß nicht genau, wie das heute ist, habe mich da jetzt nicht erkundigt. Aber ihr kennt es und wir kennen es von anderen Krankheiten, die ansteckend sind. Da müssen die Krankenhäuser eben gewisse Krankheiten berichten, damit man eben rechtzeitig in der Umgebung und in unserem ganzen Land sich darauf einstellen kann. Kam die Infektion zur Heilung? Dann gab es damals eine Untersuchungspflicht. Und erst danach konnte man sich wieder eingliedern in die Gesellschaft. Es war schlimm, an dieser Krankheit zu leiden, die einen ins außermenschliche Ghetto trieb. Sicher gibt es heute, auch in unserer Zeit, ähnliche Krankheiten, die einen abschotten von Menschen. Es gibt Formen vom Alzheimer, wo man irgendwo auf eine Station kommt und wo die Tür von außen geschlossen wird und man nicht mehr raus kann. Ein Schlaganfall isoliert einen, weil man zwar hört, aber in keiner Weise, je nachdem wie stark der ist, kommunizieren kann. Man sagt, die kriegen viele mit, die kriegen vieles mit, aber man kann es nicht mehr äußern. Auch Depressionen trennen einen oder AIDS und manches mehr. Da haben sich in den letzten Jahren Selbsthilfegruppen gebildet, indem man sich eben unterstützt und in denen man sich nicht schämt, indem man angenommen ist und sich aufgehoben fühlt, weil da eine Solidarität ist, weil man etwas Gemeinsames, und wenn es was Schwieriges ist und wenn es was Hartes ist, aber etwas Gemeinsames erlebt und erfahren hat. Und damals war das auch so. Und deshalb fanden sich diese 10 Jungs zusammen. Da trauten die sich, mit den anderen zusammen zu sein. Denn der andere war schon angesteckt. Konnten keine Schuldgefühle kommen. Und zu zehnt, was der eine eben mit seinen Händen nicht konnte, konnte der andere vielleicht mit den Füßen und umgekehrt. Man hat sich dort geholfen. Es hieß, sie waren in der Nähe von einem Dorf. Das heißt, sie haben schon auch von Hilfe erwartet, irgendwie von anderen Leuten. Denn eine eigene Landwirtschaft konnten sie nicht gerade aufbauen. Sie waren darauf angewiesen, dass andere Leute da waren, die ihnen was gaben, denn einen Beruf konnten sie nicht ausüben. Sie waren getrennt. In so einer Gruppe spielt dann auch die Herkunft keine Rolle. Und dann war das auch kein Problem, dass er als Samaritaner eben bei den anderen war. In so einer Gruppe macht es nichts aus, ob man vorher arm war oder reich war. Das gemeinsame Leid, das vereint. Und wir kennen es von heute. Wir kennen es davon, sich Witwen zusammentun zum Witwenkaffee. Oder Eltern, die Kinder haben mit der Krankheit, dass sie sich zusammenfinden, weil man sich solidarisiert. Oder Ausländer. War unsere große Chance, die wir hatten in Südafrika, in Johannesburg, in der Metropole, wo in den 50er, 60er Jahren unwahrscheinlich viele Deutsche hinkamen, dass man sagte, ja, alleine das, die deutsche Sprache ist etwas, was solidarisiert hat. Und so sind dann eben einige Gemeinden unter Deutschsprachigen dann entstanden. Da spielt es dann keine Rolle, ob die aus der Schweiz kamen oder aus Österreich, ob das Ostfriesen waren oder Bayern. Die gemeinsame Sprache, das hat verbunden und führte zur Solidarität. In so einer Gruppe lebte eben der Leidende. Wie lange? Die Bibel sagt es nicht. Wir wissen es nicht. Erstaunlich für mich ist, irgendwie müssen sich die Leute in dieser Gruppe unterhalten haben über Jesus. Mindestens einer von ihnen muss ihn schon mal gesehen haben. Denn als sie ihn trafen, haben sie ihn mit Namen angesprochen. Woher sie wussten, wer Jesus ist, weiß ich nicht. Welche Hoffnungen sie auf ihn setzten. Ob sie da wochenlang überlegt haben, Pläne, Strategien. Oh, wir haben gehört, lass uns mal gucken, ob wir irgendwo in seine Nähe kommen. Ob sie das geplant hatten oder ob das ganz zufällig war. Wir lesen nichts davon. Mindestens einer wusste was von Jesus. Und als sie ihn trafen und ihn erkannten, riefen sie ihm nach und offensichtlich haben alle in den Chor eingestimmt. Denn es heißt hier so schön, ne? Sie riefen laut, hatten sich sozialisiert in ihrer Gruppe. Die wussten, wie das ging. Wenn es um Hilfe ging, dann haben sie gemeinsam ihr Mund aufgetan, sofern es gingen. Sofern es ging, bei manchen ging es gar nicht. Von der Krankheit her. Wenn man es genau anschaut, dann heißt es hier, sie nannten seinen Namen, sie titulierten ihn mit dem Meister, nicht mit dem Lehrer, aber mit diesem Meister. Das ist ein Begriff, der nur im Lukas-Evangelium vorkommt, an 6 Stellen insgesamt, der zum Ausdruck bringt, Experte, der Ahnung hat. So haben sie ihn angesprochen. Und sie baten um Erbarmen. In welcher Weise? Welche Hoffnungen sie daran knüpften? Wir wissen es nicht. Aber sie baten ihn. Und dann kommen wir zum Handelnden. Das ist Jesus. Seine Autorität macht den Unterschied. Immer. Er lässt sich auf diese Jungs ein. Die erwartungsvoll um Erbarmen flehen. Und er sieht sie an. Eigentlich hatte er ein Ziel. Er war auf dem Weg nach Jerusalem, da wollte er hin. Er wollte das Werk vollenden, zu dem er gerufen war. Er hat seine große Schau nicht aus den Augen verloren. Er will die Erlösung erwirken, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das hat er im Bewusstsein. Und jetzt sind hier Leute, die offensichtlich ihm vertrauen. Zumindest bitten sie ihn um seine Hilfe. Auf dem Weg zu diesem Ziel geht er in Grenzgebiete. In der neuen Genfer Übersetzung ist es so auch übersetzt. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Ganz geografisch war er da unterwegs. Aber auch im übertragenen Sinne geht Jesus in Grenzgebiete. Jesus scheut sich nicht, die unklaren Stellen des Lebens anzupeilen. Grenzgebiete zwischen uns Menschen, zwischen den Kulturen. Manchmal ist es schwer, das einfach so zu realisieren, dass Gott eben den Chinesen und den Schwarzafrikaner aus Guinea und den Kurden genauso lieb wie die Schweden und die Deutschen auch. Er geht in die Grenzgebiete zwischen den Religionen, die Grenzgebiete zwischen unseren Persönlichkeitsstrukturen. Da ist er zu Hause. Für ihn kein Thema. In die Grenzgebiete unseres Lebens, wo die Grenze sehr schmal ist zwischen Legalität und Illegalität, zwischen Gut und Böse und gut gemeint, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Krankheit und Gesundheit. Auch in unsere Unsicherheiten, wo wir nicht so genau wissen und wir vielleicht wochenlang keine Lösung haben und den Einblick und den Durchblick nicht haben. Jesus kennt alle Zwischentöne und er will Heilung und er will Gesundung. Jesus fragt diese 10 Leute nicht nach Gründen. Warum soll ich euch gesund machen? Er fordert keine Gegenleistung. Zahlt mal und dann. Er stellt keine Bedingungen auf, sondern er hört und er spürt ihren Glauben und ihre Hoffnung und ihre Sehnsucht. Und er hört ihre Anerkennung. Jesus, Meister, in den wenigen Worten. Und Jesus handelt. Er heilt sie. Und auf dem Weg, ja, auf ganz normalem Wege, er schickt sie vorschriftsgemäß zu der Untersuchungskommission. Sie sollen wieder aufgenommen werden in die Dorfgemeinschaft. Anerkannt als Geheilte. Ja, wir waren krank, aber wir haben den Stempel, wir haben das Okay der Behörde. Und auf dem Weg dorthin passiert es. Und dann kommen wir zum Veränderten. Luther übersetzt, in ihrem Hingehen wurden sie gesund. Indem sie aufbrachen, passierte das Wunder. Das heißt, im praktischen Vollzug des Glaubens und Gehorsams geschieht das Außergewöhnliche. Wiederhole den Satz nochmal. Im praktischen Vollzug des Glaubens und Gehorsams geschieht das Außergewöhnliche. was für Jesus gar nicht außergewöhnlich ist. Ein ganz alltägliches Beispiel von gestern Abend. Wir wissen, dass wenn Gottes Name ausgesprochen ist über Menschen, dass Gott segnet. Gestern Abend war so eine Situation, in der bei uns die Enkelinnen, die übernachtet haben, davon erzählten, von ihrer Angst. Und dass Unruhe in ihnen aufkam und sie unruhig waren. Und hat dann Margit gesagt, und jetzt wollen wir beten. Und hat den Namen Gottes, den aaronitischen Segen über die Kinder ausgesprochen. Im Glauben, dass man das zwar schon oft gehört und gesagt hat, aber dass das in den Alltag hineinpasst. Und das Außergewöhnliche geschieht. Die Kinder werden ruhig. Nicht lange gedauert, bis sie eingeschlafen sind. Im Vollzug des Tuns, im Ausüben des Vertrauens. Die Jungs haben vertraut. Die haben gesagt, okay, Jesus hat gesagt, wir sollen dahin gehen, also gehen wir dahin. Die hätten auch genauso sagen können, hey, meine Beine und ich kriege es gar nicht hin und wir sind gerade gestern so weit gelaufen und das passt jetzt gar nicht. Und was soll denn das? Warum sollen wir uns bei der Behörde zeigen? Es ist doch noch alles da. Und die hätten viele Gründe gehabt zu sagen, nö. Vielleicht wäre es interessant gewesen, wenn drei von ihnen gesagt hätten, wir gehen nicht mit. Was dann passiert wäre? Nein, sie gehen alle. Im Vollzug. Vertrauen kann man, muss man üben. Zurück zur Geschichte. Als der Leidende die Veränderung an seinem Körper merkt, ist er bereit, neue Wege zu gehen. Als er realisierte, ich bin gesund, da kehrte er um. In den letzten Wochen, Monaten war ihm die Gruppe unwahrscheinlich wichtig. Jetzt sagt er, nee, mir ist wichtig, Dankeschön zu sagen. Also ich gehe zurück. Die anderen nicht. Er verließ die Stütze der Gruppe. Er pries Gott mit lauter, großer Stimme. Ja, vielleicht haben die anderen deswegen gesagt, hey, Junge, jetzt halt mal deinen Mund. Und er hat gesagt, nee, nee, nee. Also das ist doch hier ein Grund zur Freude jetzt. Ne? Mein linker Fuß, der war weg, jetzt ist er wieder da. Ich kann wieder alleine laufen. Wir wissen nicht, was bei ihm eben angefressen war an seinem Körper. Die anderen sagen, jetzt halt deinen Mund. Wir gehen ohne dich weiter. Schmigli hat er gesagt und ist zurückgegangen. Er fiel, als er da war, vor Jesus nieder. Weil er wusste, woher seine Hilfe kam. Und er dankte ihm. Lukas schreibt, dann noch einfach so lapidar dazu, Ende Vers 16. Dieser Mann war ein Samaritaner. Für die Juden ein Ausländer. Für die, die meinten, der Glaube sieht so aus. Ganz genau so. War es etwas Fremdes? Und dort liegt er. vor den Füßen von Jesus. Und Jesus outet sich als der Fragende. Lukas berichtet von drei Fragen, die Jesus stellt. Ich bin davon überzeugt, die erste war sicherlich eine rhetorische Frage. Aber alle drei sollten die Menschen, die um Jesus versammelt waren, ins Nachdenken bringen. Es ist interessant, dass es eben heißt, er fragte und dann nach den drei Fragen und dann sprach er zu dem Mann. Das heißt, die drei Fragen waren offensichtlich nicht an den Mann gerichtet, sondern eben an die Leute, die in seiner Umgebung waren und die das jetzt mitgekriegt haben. Jesus hat von dem Kranken auf diese Fragen, den ehemals Kranken, also den Geheilten, keine Antwort erwartet. Er fragt, sind nicht 10 rein geworden? Die Leute drumherum haben nur einen gesehen, der da war. Wenn die 10 da schon, ich sage jetzt mal, ein paar Stunden da waren, dann hatten sie mitgekriegt, dass am Morgen oder früher eben die Begegnung mit den 10 waren. Aber gesehen, ob die 10 gesund geworden ist, hat das ja keiner. Sind nicht 10 rein geworden? Jesus weiß um seine Autorität, auch wenn er von den anderen 9 keine Rückmeldung bekommt, dass sie gesund geworden ist. Er weiß. Wenn er etwas sagt, dann passiert es. Natürlich waren es 10, die gesund geworden waren. Alle waren gesund. Und ich gehe davon auch aus, dass sie alle gesund geblieben sind. Die zweite Frage, wo sind die 9? Stellt euch vor, ihr seid in der Menge um Jesus herum und Jesus fragt, wo sind die 9? Ja, manche von uns hätten eine Antwort gefunden. Naja, auf dem Weg zur Untersuchungskommission, wo du sie hingeschickt hast, Jesus, da sind sie gesund geworden. Und dieser Mann ist ebenso ein bisschen komisch, ne, ein bisschen anders, ein Ausländer. Und der nimmt es so mit den Gesetzen nicht so ernst. Also deshalb ist er zurückgekommen. Und die anderen, die sind ja erst nochmal auf dem Weg zur Untersuchungskommission. Vielleicht hat ein anderer gesagt, ja, als der anfing, so laut Gott zu preisen, wie er jetzt auf dem Weg hierher zu uns war, also da haben die anderen 9 gedacht, nee, also jetzt ist unsere Solidarität zu Ende. Also wir haben ihm bis jetzt geholfen, aber wir haben schon immer gedacht, er war ein Spinner. Aber jetzt soll er eben seinen emotionalen Weg ohne uns gehen. Es ist schon interessant, dass Solidarität im Leiden geschieht. Aber wenn das Leid nicht verbindet, tritt die Unterschiedlichkeit sofort zum Tage wieder. Und man hält Distanz, weil der andere so anders ist. Dritte Frage, die Jesus stellt, hat sonst keiner den Weg gefunden, umzukehren und Gott die Ehre zu geben? Mit dieser Frage entlarvt Jesus die Geheilten als undankbar. Sie erleben Wunder und geben Gott nicht die Ehre, sondern nehmen es als selbstverständlich. Sicher, Wunder, die in unserem Leben passieren, müssen nicht immer laut und spektakulär sein. Vielleicht haben die auch gedacht, die 9, Jesus hat gesagt, wir sollen gehen. Wir waren gehorsam und gegangen. Also logisch, dass die Heilung kam. Muss man da noch irgendjemand Dankeschön sagen? Also ich meine, wir haben ja gelitten. Und dann haben wir genau das gemacht. Also, was soll's? Sitzen wir heute Morgen hier und nehmen auch das eine oder andere zu selbstverständlich? Sicherlich auch angeleitet von der Predigt, die ich heute hier halte, habe ich heute Morgen im Gebetskreis vorm Gottesdienst auch gebetet für und gedankt für die vielen Male, die Gott uns aus Krankheit geholfen hat. Ich weiß nicht, wie oft du in deinem Leben krank warst. Wie oft du Kopfschmerzen hattest. Und wie oft du davon befreit worden bist, sodass du heute hier sein kannst. Naja, selbstverständlich, schmeiß eine Tablette ein, ist alles klar. Ja, ist nicht alles klar. Es ist eine Haltung. Und deshalb der letzte Akteur, der heute beteiligt ist, und du. Du und ich. Wir sind mit hineingenommen in diese Geschichte, die auch uns diese Frage stellt. Die Frage stellt, anerkennst du Jesus als Meister in deiner Situation des Leides und der Krankheit? Die waren echt gezeichnet vom Leben, die 10. Aber sie riefen Jesus an, dass er hilft. Wie ist es mit deiner Bitte um Barmherzigkeit an Jesus heranzutreten? Vielleicht hat sich doch so eine Haltung eingeschlichen, naja, ich muss mir immer selber helfen. Ist oder so keiner da, der es macht. Und wenn ich es nicht anpacke, dann wird mir nicht geholfen. Ja, wir können sicherlich so manches dazu beitragen, dass wir nicht so viel Schmerzen haben. Ja, es gibt so viele allgemeine gute Tipps, die da sagen, man braucht eine gewisse Bewegung am Tag, damit der Körper eben Schmerzen überwindet. Naja, wenn ich mich daran halte, ist ja alles gut. Oder wie ist es, dass wir mit der Bitte um Barmherzigkeit an Jesus herantreten? Und wie ist es mit der Dankbarkeit für erfahrene Hilfe? Dieser Mann hat es uns vorgemacht. Er hat es gezeigt. Ich will Danke sagen. Und er geht zurück zu Jesus und er bedankt sich. Ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass dieser Abschnitt uns des Wortes Gottes uns dahingehend das Herz wieder ein Stück weiter öffnet. Dass wir eine dankbare Haltung unserem Herrn gegenüber haben. Vielleicht in der kommenden Woche an jedem Tag einmal mehr Danke sagen als in der letzten Woche. Amen.